Grüezi miteinander oder eben grüß euch. Haben Sie in der letzten Zeit auch einen Hausarzt suchen? Oft ist ja der Hausarzt in der gleichen Altersgruppe wie wir selber und so wird er mit uns alt und eben auch pensioniert. Wenn man älter wird, ist es ja viel wichtiger, eine gute Hausärztin zu haben. Das Risiko ist schon viel grösser, mal krank zu werden. Ich habe ziemlich lang gesucht. Überall habe ich eine Abfuhr bekommen. Aber der Notfalldienst hat für mich auch einmal geklappt und ich konnte im Nachbardorf gehen. Per Zufall habe ich Anja Hostetler Streit bei einem Anlass von der Kirchgemeinde getroffen und sie hat mich ausnahmsweise noch genommen. Freiwillige Arbeit gibt auch wieder neue Kontakte und macht unmögliche Sachen möglich. Das sind wir uns etwa nicht bewusst, oder? Ich muss Gott sei Dank nicht viel zum Doktor. So habe ich Tanja nicht gut gekannt. Aber sie hat mich interessiert. Ihre offene Art, ihr Lachen. Ich wollte mehr von ihr wissen. Von meiner Hausärztin. So habe ich mich mit ihr auf einem Hundespaziergang getroffen. Sie hören das Kirchenfenster auf Radio Beo, am Mikrofon der Lisa Sprecher. Hören Sie zuerst ein Lieblingslied von der Anja.
Love is Romeo and Juliet, love is whatever you do with it. Love between a man and a man, a woman and a woman. Love is doing what you should or doing what you shouldn't or otherwise wouldn't. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Love is a slave, love is a master. Love before sex and love after. Love is a curious thing. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a state, a place, a noun, a verb. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah, Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is.
Wir sitzen an einem der schönsten Orte von Konolfingen im Schlosspark. Rund um das Wasser, wo Sie wahrscheinlich im Hintergrund hören, Vögel und wunderschöne Bäume. Und neben mir sitzt meine Hausärztin, die Anja. Ist es für dich immer klar gewesen, dass du Hausärztin möchtest werden?
Das ist für mich immer klar gewesen, dass ich einen Beruf ausüben, wo man mit Menschen zu tun hat. Und ich hätte mir nie vorstellen können, eine Bürolehre zu machen oder in einer Bank zu arbeiten. Ich habe immer gewusst, es muss etwas sein mit Menschen. Und irgendwann im Verlauf der Kantonsschule ist auch klar geworden, dass mich das Medizinische interessiert. Und ich habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, was es gibt. Und es ist Ergotherapeutin wäre eigentlich der erste Berufswunsch gewesen. Die Medizin ist schon auch immer so zur Diskussion gewesen, aber ich hätte dann zuerst das Ziel von Ergotherapeutin verfolgt. Und nachher musste ich dort eine Aufnahmeprüfung machen, zu dieser Zeit. Und die ist ja so, ist mir neu geblieben, die bildliche Erinnerung. Man hat dort wirklich müssen Gruppenarbeit machen und basteln. Und man hat so ein Tee-Eisele umkonstruieren, dass man es einfacher aufmachen kann. Da habe ich ziemlich Knopf bekommen. Auf alle Fälle habe ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Das war aber doch nicht der richtige Beruf. Ich habe nachher wieder auf eine Warteliste gekommen und schlussendlich hätte ich gleich noch starten können. Habe aber in der Zwischenzeit auch noch Numerus Clausus, also die Prüfung gemacht und dort, ja, ist dann für mich klar gewesen, nein, da ist es jetzt eben Medizin. Da habe ich das Medizinstudium angefangen.
Ist es in deiner Ursprungsfamilie klar gewesen, dass Männer und Frauen und so gleichberechtigt können den Beruf machen und selbstverständlich gewesen, dass du Medizin machst?
Ja, das ist wirklich eigentlich klar gewesen. Das wäre gar nie ein Thema gewesen. Meine Eltern sind auch beide berufstätig gewesen. Meine Mutter hat schon eine längere Pause gemacht, wo wir Kinder klein gewesen sind. Sie ist Laborantin, also ist auch im medizinischen Bereich. Und hat eigentlich nachher, das ist immer auch ein Vorbild gewesen, sie hat, wo wir ein bisschen grösser und selbstständiger gewesen sind, ist sie wieder voll eingestiegen und hat, zu einem grösseren Pensum gearbeitet. Und das ist wirklich nie eine Diskussion gewesen.
Das ist jetzt der grosse Generationsunterschied zwischen uns. Du hast ja eine Familie. Und du hast Kinder. Ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass du mit deinen Kindern mal im Ausland gewesen bist. Wie ist das gegangen? Nach dem Studium?
Also das ist im 2016, Sommer bis 2017, sind wir als Familie in Holland gewesen. Und da ist die jüngste Tochter, wir haben drei Kinder, die jüngste ist dann gerade jährig gewesen, wo wir gegangen sind. Es ist aber nicht direkt nach dem Studium gewesen. Ich war schon ihr Assistenzarzt gewesen. Und ja, so in der zweiten Hälfte, etwa. Genau. Mein Mann, der ist auch Arzt und der interessiert sich für Forschung, hat dort vom Nationalfonds ein Stipendium bekommen, dass wir können, eben als Familie für ein Jahr ins Ausland. Und Holland ist gewählt worden, weil sie betreffend Hausarztmedizinforschung ja, sehr viel machen und sehr fortgeschritten sind. Und haben wir uns für das entschieden. Und das war eine super Erfahrung.
Also ich nehme an, dein Mann war dort an der Uni am Forschen. Was hast denn du gemacht? Kind geschaut?
Genau. In diesem Jahr habe ich nicht im Beruf gearbeitet. Und das war auch rückblickend in Ordnung. Also es ist ein sehr schönes Erlebnis. Wir haben das angeschaut vorher. Nach jeder Geburt und Mutterschaftsurlaub habe ich nach diesen 16 Wochen, 4 Monate wieder angefangen zu arbeiten und bin auch immer gerne zurück in den Beruf gegangen. Das ist immer schon ein bisschen her gewesen am Anfang, aber das ist immer für mich auch wichtig gewesen. Und in Holland, wo wir nach Holland gegangen sind, haben wir das angeschaut, wenn ich dort auch noch, gearbeitet hätte als Hausärztin. Für ein Jahr wäre das zu viel Aufwand gewesen. Mit der Kinderbetreuung organisieren und höchlich nicht holländisch können, wo wir dort angekommen sind. Und genau. Dass wir uns entschieden haben, dass ich dann wirklich einfach mal für die Familie da bin. Und, das ist eine schöne Erfahrung gewesen. Ist ein schönes Land und ganz tolle Leute. Und, ja, wir haben viel erlebt dann.
So wie ich dich höre, hast du auch noch Holländisch gelernt.
Genau. Da hat es endlich mal Platz gehabt, dass wir noch etwas können für sich machen können. Ich bin an der Uni in Leiden haben wir gewohnt in diesem Jahr und bin dort zweimal pro Woche in einem Holländisch-Kurs mit Leuten von aller Welt. Und ja, So, es hat chinesische Studenten gehabt. Im Vergleich zu denen habe ich natürlich relativ rasch mit können Holländisch lernen. Ja.
Holländisch tönt mir immer so ähnlich und nachher heisst es etwas ganz anderes nach meiner Erfahrung. Wie habt ihr denn da mit der Familie organisiert im Studium? Hast du deine Eltern gehabt oder hast du ein Mädchen gehabt im Haushalt? Wie habt ihr das gemacht?
Also, die Kinder haben wir schon erst nach dem Studium gehabt. Ich habe ein Jahr lang, es geht studieren, dass ich jetzt nicht etwas Falsches sage, ich habe anderthalb Jahre, etwa habe ich Vollzeit gearbeitet, noch ohne Kind, und dann ist die erste Tochter auf die Welt gekommen, im 10, 2010. Und dann ist es so gewesen, bei einem Spital gewesen, und die haben gesagt, ja, wenn ich zurück komme mit Teilzeit, es war mir wirklich klar, dass ich nicht 100% arbeiten möchte. Und dann war das Angebot eben mit 50%, dass ich einfach 2 Wochen 100% arbeiten muss und 2 Wochen frei. Und dann ist schon mal die Kita ist schon weggefallen. Oder? Mhm. Die bringst dich, das geht nicht, so ein flexibles Modell. Und dann sind wir auf das Modell von der Tagesmutter gekommen. Wo wir in Bern, wo wir gewohnt haben, über den Tageselternverein, haben wir jemanden gesucht. Und dann sind wir zur BESMA gekommen. Und BESMA ist immer noch für unsere Kinder da. Auch inzwischen hilft sie uns viel mehr im Haushalt. Sie ist, nach dem dritten Kind ist sie dann, haben wir gewechselt, dass sie zu uns heimkommt und die Kinder nicht mehr zu ihr. Das ist dann gut gegangen, weil ihre eigenen Kinder in der Zwischenzeit auch gross selbstständig genug gewesen sind, und jetzt kommt sie immer noch 2 Tage pro Woche zu uns heim und hilft. Und geht in der Zwischenzeit auch mit dem Hund spazieren, seit wir einen Hund noch haben, als Familie zuwachsen.
Tobi, hast du schon mal gesehen und dann denkt, der Hund kenne ich doch, aber die Frau am anderen Ende nicht. Du hast ja alle Sorten von Leuten. Also, in deiner Praxis. Du hast von juckenden Altersflecken bis zum Herzinfarkt. Wie bewegst du dich in dem Feld hinein?
Das ist eben ja gerade das ganz Spannende an der Hausarztmedizin, dass man da wirklich ja, alles hat, alles sieht, von kleinen Sachen bis groben. Wenn du sagst Herzinfarkt, kommt mir eben gerade mal eine Patientin hin, die mit Schulterschmerzen angemeldet war. Und aber so starke Schulterschmerzen, dass es mir irgendwie komisch vorkommt, und wir dann eben gleich so nach dem Herz noch geschaut haben, tatsächlich ein Herzinfarkt war. Also es ist wie, das ist eine Herausforderung an der Hausarztmedizin, dass man da immer wie offene Augen muss haben und eben etwas, das als kleines Problem angemeldet wird, eben gleich etwas Schwerwiegendes, Ernstes kann sein. Aber es ist eben auch gerade das, was es spannend macht, dass man ja, alles Mögliche sieht, wirklich. Und darum ist das eben schon der schönste Beruf, den es gibt, ja, für mich.
Das ist genau das, was ich an dir auch so geschätzt habe, als ich dich das erste Mal gesehen habe, dass du so begeistert bist davon. Wir haben uns ja in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt, an einer Sitzung bei der Kirchgemeinde. Über Flüchtlinge. Magst du dich erinnern? Mhm. Warum tust du dich dort engagieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, wo wir nach Kanal fingen, wir sind jetzt 5 Jahre in dem Dorf. Und für mich ist, glaube ich, auch im Hintergrund von der eigenen Familie, Kirche hat immer einen Stellenwert gehabt. Und wo wir da angekommen sind, haben wir uns da auch ein bisschen rumgeschaut und gesehen, was das Angebot ist, dass sie hier ein recht grosses Angebot haben für Kinder, Familien. Und das hat uns dann auch gefreut. Und ja, wir haben dort teilgenommen. Und dann ist es eben relativ schnell gegangen, dass ich angefragt wurde für so ein Amt im Kirchgemeinderat. Ich habe gedacht, das ist auch noch gerade eine Gelegenheit, so ein bisschen anzukommen hier, wenn man sonst eben gar keine Wurzeln hat in dem Dorf. Und hat darum zugesagt, es ist ein relativ kleines Amt. Zum Glück, mehr würde nicht drinnen liegen. Aber auch so, natürlich kommt eigentlich immer alles ein bisschen zu kurz. Genau. Aber es ist ein Engagement, das mir schon noch am Herzen liegt. eben auch gerade an dem Anlass, den du erwähnt hast, das finde ich einfach wichtig. Ich würde mich jetzt nicht als wahnsinnig gläubigen Mensch bezeichnen, aber das Engagement, das die Kirche, gerade auch im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, macht, das finde ich sehr unterstützenswert.
Some folks see things not everybody can see. And once in a while they pass a secret law to you and me. And I believe in miracles. Something sacred burning in every bush and tree. And we can all learn to sing the songs the angels sing. Fate unfurls. Every day that passes, I'm sure about a little bit less. Even my money keeps telling me it's God I need to trust. And I believe in God, and God ain't us. And God of my little understanding, care what name I call, and whether or not I believe, it doesn't matter at all. I receive the blessings. Every day on earth is another chance to get it right. Let this little light of mine shine and rage against the night. It's just another lesson. Watching and wondering what I got. And maybe this is why I'm here on earth, and maybe not. And I believe in God, and God is God.
Du machst ja auch Notfalldienst. Wie ist das organisiert und wie kannst du das verbinden mit deiner Familie?
Der Notfalldienst ist bei uns im Dienstkreis sehr gut organisiert. Wir haben das Glück, noch im Vergleich zu anderen Dienstkreisen, relativ gute Anzahl an Hausärztinnen zu haben. Und es bereicht uns etwa so alle Monate. Es ist natürlich auch pensumabhängig. Jetzt mit dem Teilzeitpensum reicht sich etwa alle Monate an einen Dienst. Das ist da jeweils 24 Stunden, aber nur vom Morgen am Tagstour bis am 8. ist man eigentlich wie zuständig. Auch können die Leute in die Praxis kommen, wenn sie ein Problem haben. Und in der Nacht ist es ein Hintergrunddienst. Dort muss man eigentlich nur ausrücken, wenn es wirklich nicht anders geht. Genau.
Von dem her ist denn das Gebiet?
Das Gebiet geht hier bis Gerzensee, und dann noch in die andere Richtung Rubigen. Und ist aber, Z-Zivil zum Beispiel gehört schon zum Emmental-Dienstkreis. Lindenhofen gehört auch noch zu uns. Es ist Aber es ist wirklich durchaus machbar. Also wenn ich höre von Dienstbelastung aus dem Berner Oberland, dann nein, dann haben wir einfach traumhafte Verhältnisse.
Wie ist das? Musst du zum Beispiel auch ausdrücken, wie ein unerklärlicher Tod passiert? Also nachher eine Todesbescheinigung machen oder so?
Genau, das ist wahrscheinlich einer von den häufigeren Gründe, eben, warum wir dann auch in der Nacht müssen ausrücken. Das ist zu einer Todesbescheinigung, genau, wenn es ein unklarer Todesfall ist, eigentlich auch wenn es eben die Rechtsmedizin braucht, braucht es gleich noch zuerst einen Arzt, die Ärztin, die den Tod wie feststellt. Das hat mich jetzt noch nie gereicht in diesen 5 Jahren Notfalldienst. Mein Mann hat mal so eine Situation erlebt, wo er musste ausrücken an die Aare, wo eine leblose Person gefunden wurde. Und ja, man hat dort eigentlich nicht so viel zu tun, außer einfach den Tod feststellen, dass es nachher weitergeht und alle nötigen weiteren Schritte weggeleitet werden.
Also hast du Gott sei Dank noch nie jemanden identifizieren müssen, der unter Zug ist oder so?
Nein, das habe ich wirklich noch nie müssen. Gott sei Dank. Ich habe von Fällen gehört, wo Kollegen oder Kolleginnen haben müssen ausrücken, das sind schwierige Fälle. Ja, das, ja.
Und wie ist das, wenn du Leute nicht kennst und die sind sehr einsam und sterben drin? Hast du das schon erlebt?
Nein, das habe ich. Ich bin schon, also, auch schon müssen ausrücken für einen Todesfall und Toko feststellen. Dann ist das aber, sind das Fälle gewesen, wo wir Angehörige rum waren, wo der Tod erwartet war. Ja.
Hast du auch schon mit dem Care-Team zu tun gehabt?
Ich habe persönlich noch nicht mit dem Care-Team zu tun gehabt, aber das habe ich, das auch von Fällen, jetzt auch mein Mann ist mal involviert gewesen und das ist natürlich eine super Sache, gibt es da, so sind die dann vor Ort und das ist sehr hilfreich. Was manchmal wirklich die Schwierigkeit ist, jetzt gerade in dem Fall, wo mein Mann betreut hat, ist nachher danach oder nach dem Care-Team, nach dem ersten Schock und schweren Erlebnis, ja, wie geht es weiter? Und dort nachher geeignete Leute finden, die jemanden unterstützen können, ist gar nicht so einfach.
Machst du auch Hausbesuche?
Ja, ich mache Hausbesuche. Ich mache das auch sehr gern. Ich habe das auch übernommen. Mein Vorgänger hat Hausbesuche gemacht. Das ist pro Woche, sind das zwei Patienten gewesen, die ich besuchen wollte. Die sind zwischenzeit verstorben. Es gibt es nicht immer regelmäßig, aber ich mache sehr gerne Hausbesuche. Wenn es nötig ist, gehe ich gerne heim. Und ich finde es auch immer sehr, ja, das ist sehr aufschlussreich. Das ist wie, es gibt einen Geriater, der uns immer gesagt hat, das ist eigentlich das Wichtigste, ist daheim, zu jemandem heimgehen und in den Kühlschrank schauen.
Okay.
Dann weiss man sehr viel über eine Person und wie sie zurechtkommt, noch alleine. Ja, ich bin jetzt noch nie in den Kühlschrank schauen. Aber ich finde, es ist nur schon, wenn man reinkommt und sieht, eben, wie sind die Verhältnisse, wie gepflegt ist das daheim, das ist schon sehr aufschlussreich. Und auch sonst eben praktische Sachen zu sehen, wie viel Stegentritt hat es da, wie gut kommt jemand der Schlag. Mal, ich finde es sehr wichtig, ich will das nicht missen, Hausbesuch.
Wie stehst denn du zum Haushalt, so Zeug? Ich sage jetzt extra so Zeug, weil ich bin nicht die beste Hausfrau.
Ja, ich kann das unterstützen, so Zeug.
So Zeug.
Also ich bin so jemand, ich tue ein bisschen prokrastinieren manchmal.
Das ist so ein blödes Wort.
Es ist wirklich ein blödes Wort, aber jetzt bin ich gerade stolz, dass ich es sagen konnte.
Das ist im Moment sehr in.
Das ist sehr in, ja. Es ist so, ich mache dann auch den Haushalt so zwischen 9 und 11 am Abend. Da haben wir noch Staub saugern. Eben, wir haben wirklich Unterstützung durch die Tagesmutter, die zu uns heimkommt, die hilft uns wirklich auch viel im Haushalt. Und sonst, das teilen wir uns auch auf. Mein Mann macht auch viel. Aber es ist wirklich so, dass, nein, es ist, anderen, die anderen daheim sieht sicher sauberer aus als bei uns. Das hat, rückt manchmal ein bisschen in den Hintergrund.
Weisst, ich tue dich warnen. Hast du denn einfach, wenn du so alt bist wie ich, etwas Neues zu lernen? Und zwar bin ich extrem am Lernen, dass mir der Haushalt jetzt wichtig zu sein hat. Weil jetzt habe ich ja nicht viel anderes zu tun während dem Tag. Also ist der wichtig, aber das ist extrem schwierig für mich. Weil es ist wirklich nebensächlich. Aber ich bemühe mich sehr. Wenn du beruflich noch etwas anderes müsstest oder würdest machen, was wäre das heute?
Manchmal vermisse ich so ein bisschen die Kreativität. Das ist, du hast mir vorhin noch gesagt, du hättest eigentlich noch gerne Goldschmiedin wollen werden. Das ist übrigens auch mal ein ganz, ganz früher ein Berufswunsch von mir gewesen. So das Kreative, das vermisse ich immer. Und das kommt ein bisschen zu kurz in meinem Beruf. Es wäre also wahrscheinlich irgendetwas Kreatives. Etwas mit Kunst oder Film oder so etwas.
Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. This floor, you know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Thank you. was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? Remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. There's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a call and it's a prayer.
Nochmal etwas zu der Medizin. Wir gehen jetzt halt ein bisschen sprunghaft weiter. Ja, man redet immer wieder von Frauenmedizin. Also, dass die Medizin sich immer am männlichen Körper orientiert hat.
Das ist schon ein wichtiger Punkt. Das wird in den letzten Jahren wird das viel mehr gewichtet. Ich weiss nicht, ob ich da fachlich viel dazu sagen kann. Das sind einige Beobachtungen, dass wo eben zum Beispiel, haben wir vorhin mal das Thema Herzinfarkt kurz geschnitten. Man weiss einfach bei vielen Erkrankungen, dass das bei Frauen einfach ganz atypisch eigentlich sich da zeigt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich finde, wo man sicher noch mehr muss drauf eingehen.
Wie stehst du zu Dr. Google?
Ja, also Dr. Google brauche ich ja auch etwa die. Das ist ein hilfreiches Instrument. Es ist schon so. Ich sage auch etwa den Patienten, wenn ich ihnen irgendeine Diagnose oder so muss sagen, oder dann sage ich oft, geht jetzt bitte nicht googeln, weil man findet alles Mögliche. Mhm. Das andere sind die Fälle, wo Leute in die Praxis kommen, wo eben gegoogelt haben, wo man dann zuerst muss wirklich abholen, ja, was sind die Sorgen, was hat er eben gelesen, was hat er für Bedenken. Das ist, das ist dann nicht zu unterschätzen, da muss man da zuerst mal ein bisschen aufräumen mit diesen Google-Resultaten.
Aber ich stelle mir da noch schwierig vor. Also, nehmen wir an, es kommt jemand in die Praxis und sagt, ich habe da und da und da, ich habe es gegoogelt und ich bin ganz sicher. Da brauchst du doch Zeit, um den irgendwie ein bisschen von seinem Extremweg wegzubringen.
Ja, also, jetzt muss ich vielleicht noch etwas Wichtiges sagen. Ich finde, wir haben hier in der Gegend, also Kanalfing ist ja recht ländlich, wir haben so ein angenehmes Patientengut. Ein bisschen ein blöder Begriff, aber wir haben wirklich ganz angenehme Patienten. Ich stelle mir das anders vor, wenn man in der Stadt arbeitet. Ich glaube, da hat man viel mehr solche Leute, die schon ganz gut informiert in die Praxis kommen, die schon ganz genaue Vorstellungen haben. Das haben wir zwischendurch, aber meistens kann man die Leute wirklich ganz, ganz gut abholen und nachher zusammen einen Weg finden, wo man zusammen entscheidet, welche Abklärungen das man macht. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Teil von der Konsultation, wie zuerst eben die Erwartungen und die Sorgen abholen. Herauszufinden, was hat sich jemand schon für Gedanken gemacht oder eben googelt oder Sorgen gemacht. Und nachher kann man auf das eingehen. Das ist, da kann man eigentlich nicht genug Zeit investieren und das gehört einfach dazu.
Und du sagst eben zusammen. Also du tust mit den Patienten zusammen arbeiten.
Ja, das ist wirklich so. Wir arbeiten zusammen, wir sind ein Team. Das ist vielleicht früher anders gewesen, wo man mehr noch gemacht hat. Der Doktor, eben der Herr Doktor, hat gesagt, befohlen, was man macht. Und der Patient hat gefolgt. Ich muss aber auch dazu sagen, unsere Praxis, wir sind ja schon die dritte Generation. Und das ist kürzlich, oder vor ein paar Monaten, hat mir ein Patient mitgebracht, schreiben, wo der erste Hausarzt, wo die Praxis eröffnet hat. Der hat im 72 die Praxis eröffnet und kurz vor 2000, ich glaube im 98, hat er die Praxis übergeben. Und der hat allen seinen Patientinnen einen Brief geschrieben und dort hat er, und das hat mich sehr schön gedacht, so bildlich, das Team von er hat auch gerne geklettert, hat er, das Team von Arztpatienten ist so wie eine Zweierseilschaft, hat er bildlich genommen. Und das wirklich, dass es gegenseitiges Vertrauen braucht, von beiden Seiten, und dass man wirklich eigentlich ein Team ist und zusammen arbeitet. An Gesundheit oder auch zusammen Krankheiten bewältigen. Das finde ich mir ganz wichtig.
Ihr seid ja auch Unternehmer, ihr zwei. Wie teilt ihr euch da auf?
Ja, jetzt kommt das Thema, das ein bisschen schwierig ist, wo ich nicht so gut abschneide. Also, ja, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe eigentlich ursprünglich immer gesagt, ich will sicher nicht in einer Einzelpraxis arbeiten und sicher nicht mit meinem Mann zusammen. Und sicher nicht am gleichen Ort wohnen. Und jetzt haben wir wirklich alles. Wir sind das zweite eigentlich in einer Einzelpraxis. Also wir tun uns eigentlich einfach, es ist immer nur ein Arzt, eine Ärztin da. Wir wohnen im gleichen Haus und arbeiten zusammen. Und es war eigentlich immer das, was ich nicht wollte. Ich habe immer mich vorgestellt in einem Ärztezentrum, in einer grossen Praxis, wo ich mich wirklich einfach aufs Medizinische konzentrieren kann. Weil das Administrative liegt mir leider nicht so. Demher muss ich sagen, das macht sehr viel, das macht dort mein Mann. Der ist einfach auch, macht das unglaublich effizient und gut und übernimmt das. Ich übernehme dann andere Sachen. Aber so haben wir uns schon ein bisschen aufgeteilt.
Ja, dann musst du sicher auch über dich mal motzen, oder?
Ja, genau.
Habt ihr Abmachungen, über was ihr privat jetzt vom Beruf nicht redet?
Wir probieren es am Familientisch und so vor den Kindern eben möglichst nicht zu viel vom Beruf zu reden. Wir tun aber auch wirklich ab und zu sitzen wir zusammen, das zweite, und tun uns auch austauschen. Tun auch mal schwierigere Fälle besprechen. Was würdest du machen? So ein bisschen gegenseitige Meinungen abholen. Aber wir probieren das schon auch nicht allzu so oft. Sondern, ja, es gibt so viele Themen, die wir müssen besprechen. Organisatorischer Art von der Familie. Ja, das bleibt dann auch nicht so viel Zeit.
Die Mann schafft ja wahrscheinlich etwa 50% in der Praxis und der Rest ist er ja auch noch an der Uni. Was macht er dort für Forschungen?
Er leitet eigentlich also mit einer Apothekerin zusammen leitet er ein interprofessionelles Team, das sich für wo den Masterstudiengang für Pharmazie auch organisiert und wo er so zuständig ist für den Apotheker und Apothekerinnen so das hausärztliche Wissen näher zu bringen. Und Forschung macht er dann zum Teil auch auf dem Gebiet interprofessionell Und auch andere Themen, das ist zum Beispiel Multimorbidität, also erforscht auf dem Gebiet, wo Leute eben an vielen Erkrankungen leiden. Und auch ein grosses Thema ist Medikamente absetzen. Eigentlich weniger Medikamente zu geben.
Du hast ja 3 Kinder. Meine Pfaffenkinder haben sich mir immer beklagt. Wir müssen die ganze Zeit alles wissen vom Dorf. Dabei haben wir es ja gleich gehabt wie du. Wir haben auch probiert, so wenig als möglich zu sagen. Und wenn irgendetwas passiert, sind es wir natürlich gewesen. Machen deine auch so Erfahrungen?
Das haben wir im letzten Jahr auch bei dir diskutiert. Das ist noch lustig. Unsere Kinder sind jetzt im Moment, aber die sind 14, 11 und 9, die sind gar nicht medizinisch interessiert. Und wenn irgendwie in der Schule ein Kind sich verletzt, werden die noch oft dazugeholt. So, was willst du jetzt machen? Du bist ja das Kind von einer Hausärztin. Und die sind wirklich überfordert, das haben sie auch gar nicht gern. Der Timo und der Mittlere, der kann zum Beispiel... Die Jüngste hat sich in der Schule den Finger verletzt und dann hat sie ihn gerade dazugeholt. Und dann habe ich eigentlich gar kein Blut gesehen. Also es war für ihn wirklich noch traumatisch. Sven hat mit ihnen von den Samaritern hat er so einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Auch so ein bisschen mit der Idee, damit sie sich wirklich ein bisschen mit dem Thema befassen. Aber grundsätzlich... Ja, das ist etwas, wo sie dann sagen, hey, das stört mich. Wieso? Ihr seid Hausärzte. Muss doch nicht sein, dass ich mich jetzt mit dem Thema auskenne oder damit gerne befassen möchte. So, lasst mich in Ruhe.
Meine Kinder sind, also mein Mann, seine Kinder, die Pfarrer waren, haben sich auch selbstständig entscheiden können, ob sie wirklich konfirmiert werden wollen. Und da haben alle rundherum gestaunet. Und dann hat der Jüngste völlig cool gesagt, ich will schliesslich ein Konfgeschenk, klar gehen. Der Sohn vom Pfaff, oder? Also hat gar nichts mit irgendwie sonst zu tun gehabt. Ich habe ein paar Artikel gelesen, die eher in die politische Seite gehen, mit den Hausärzten. Beschäftigst du dich mit der Politik? Ich habe Zeit, gell?
Du hast Zeit. Ja, aber ich bin nicht so viel. Ich bin, glaube ich, nicht so ein politischer Mensch. Aber das ist schon ein wichtiges Thema, finde ich. Das Gesundheitssystem im Moment, wie es läuft, geht es nicht in die richtige Richtung. Und dort müssen wir sich politisch ganz, ganz fest einsetzen. Mir fehlt noch die Energie und die Zeit für das. Sonst würde ich mich auch noch selber engagieren. Aber ich bin froh um alle, die es machen. Und ja, es wäre mir ganz wichtig. Eben, wir sehen rundum, wie es weniger Hausärzte gibt. Das ist ein Thema übrigens, wo sich mein Mann auch noch fest damit auseinandersetzt und auch wieder Artikel und so publiziert. Mir ist ganz ein festes Anliegen, dass der Nachwuchs kommt, dass wir eben zeigen, dass die Hausarztmedizin der schönste Beruf ist. Einer der schönsten Berufe ist. Und es stört mich, wenn nachher auch immer negativ geredet wird, wenn man nur hört, dass die Hausärzte zu wenig verdienen, dass das Administrative unermesslich wird. Ja, ich finde wirklich, wir sind in der Verantwortung. Wir müssen schauen, dass der Nachwuchs kommt. Wir müssen schauen, dass wir... Es ist ja wirklich auch so, weißt du, dass der Tarif für die Hausärzte ist in den letzten 20 Jahren nie angepasst worden im Kanton Bern. Oder wir geben jährlich die Löhne von unseren MPAs anpassen und die Teuerung ausgleichen und Lohnerhöhung, aber der Tarif steigt nicht. Und das ist schon ein Thema, das man unbedingt muss angehen.
Das ist ärgerlich, oder?
Das ist sehr ärgerlich. Ja. Da fühlt man sich manchmal auch ein bisschen verarscht. Ja, Entschuldigung.
Du hast ruhig gesagt, du hast mich auch verarscht.
Genau. Aber sonst ist mir wirklich einfach ganz wichtig, dass wir nicht jammern, dass wir Hausärzte und Hausärztinnen nicht jammern. Dass wir eben gerade in unserer Gegend, wo der Mangel zwar spürbar ist, aber noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Regionen, finde ich, ist es wirklich einfach ist ein schöner Beruf. Aber ich kann alle verstehen, die den Ablöscher haben, wenn sie in einer Gegend praktizieren, wo sie jeden dritten Tag Notfalldienst haben. Und da muss man auch noch sagen, wir werden für unseren Notfalldienst nicht entschädigt. Mm-mm. Wenn wir Picke haben, wir verdienen einfach, wenn man einen Einsatz hat. Aber wenn man keinen Einsatz hat, dann ist das, hat man keine Entschädigung.
Aber für die Bereitschaft hast du nichts?
Hast du nichts, nein. Das müssen wir angehen. Und dort merken wir einfach, dass sich so die sie in der Hand haben, dass sich die den Ball immer einfach gegenseitig zuspielen und sich niemand richtig der verantwortlich sein und darum kümmern.
Habt ihr euch vielleicht einfach auch zu wenig miteinander solidarisiert, Hausärzte, dass ihr zu wenig zusammentun?
Ja, ich habe das Gefühl, dass die Hausärzte die Energie fehlt wahrscheinlich manchmal. Es ist da mal so eine grosse Abstimmung. Also, es hat eine Haushaltsinitiative gegeben. Ist das echt im 2008 gewesen? Das ist eben noch vor unserer, bevor ich angefangen habe, klinisch zu arbeiten. Und das weiss ich noch, das ist eine riesen Bewegung gewesen. Und ganz viele Hausärzte sind auf dem Bundesplatz gewesen und haben protestiert. Und das fehlt ein bisschen. Und ich glaube, das ist eben wahrscheinlich das Schwierige, oder? Wenn der Hausärzt und Hausärztin die Energie ausgeht, weil sie überlastet sind, weil es einen Mangel hat, dann fehlt eben auch wirklich noch Kraft, sich da einzusetzen, dass etwas ändert. Mhm. Das ist immer ein bisschen der Zwickmühle.
Mhm. Und wir sind natürlich auch weiter auseinander. Wenn die im Spital miteinander sind, dann kann man sich eher miteinander solidarisieren. Mhm.
Sans autre but, plus de passé, de main fourbue, dans le néant du froid de la rue. Quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées. Ces phrases qu'on jette avant de renoncer. Mes derniers seront les premiers. Dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité. Un billet sur le trottoir, dans un journal d'autres histoires, un rayon de soleil au hasard. Une fleur abandonnée, ce que les autres ont laissé de côté, plus assez neuf, plus assez, quand t'as placé tout dehors. Ne reste que ces phrases comme il en frise. Les derniers seront les premiers. Dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité.
Les derniers seront les premiers. Dans notre réalité, nous serons princes d'éternité. Les derniers seront les premiers. Dans notre réalité, nous serons princes d'éternité. Les derniers seront. Yeah.
paar Tage später hat Tanja noch dazu ein kleines Statement abgegeben. Wir haben es wieder aufgenommen im Park, wo wir uns nachher auch zum einem Drink getroffen haben. Im Hintergrund hören sie manchmal auch noch einen Hund bellen.
Wenn man in einem Dorf wohnt, dort als Hausärztin arbeitet, auch noch Familie hat mit schulpflichtigen Kindern und noch im Kirchgemeinderat tätig ist, dann hat man automatisch immer mehrere Hüte an. Ich probiere schon möglichst immer die Hüte nicht zu verwechseln in der jeweiligen Situation, wo ich gerade bin. Manchmal gelingt es besser und andere Mal weniger. Ich glaube, das ist normal. Häufig ist es aber eher schwierig, alles eben unter einen Hut zu bringen. Das Gefühl, an allen Enden nicht zu genügen, ist normal. Ganz schwierig sind jeweils Situationen am Anfang vom neuen Schuljahr nach der Sommerferien, wenn alle Kinder neue Stundenpläne haben oder wenn von uns älteren Teil jemand krankheitsbedingt ausfällt, das Kind krank ist oder die Tagesmutter nicht kommen kann. Da sind wir immer ziemlich am Jonglieren. Der Hausärztemangel wird definitiv auch bei uns spürbar. Wir haben seit längerem einen Aufnahmestopp in der Praxis und trotzdem rufen fast jeden Tag Personen an aus der Umgebung, die einen verzweifelten neuen Hausärztin oder einen neuen Hausarzt suchen. Wir machen auch immer noch Ausnahmen. Wir nehmen Angehörige von Leuten, die schon bei uns in der Praxis sind und in speziellen Härtefällen nehmen wir, oder in speziell dringlichen Situationen nehmen wir auch neue Patienten. Vor allem im tieferen Emmental ist die Situation aber sicher noch prekärer als bei uns im Dorf, auch im Berner Oberland. Politisch tut sich ein bisschen etwas, aber in unseren Augen noch viel zu wenig. Dabei könnte es im Kleinen anfangen. Gemeinden könnten sich für ihre Hausärzte und Hausärztinnen einsetzen, indem sie Raum für Praxen ermöglichen oder mitfinanzieren. Und der Kanton und der Bund sollten sich nicht immer gegenseitig den Ball zuwerfen. Persönlich spüre ich den Hausärztemangel, dass meine Zeit für Administration während dem Tag oft zugunsten von dringlichen Konsultationen flöten geht. Und das bedeutet, dass ich alle Administration in den Spott oben schiebe, denn wenn die Kinder im Bett sind, darunter leiden nachher Schlaf und Stimmung. Neben dem Engagement in der Praxis, in der Familie und auch noch im Kirchgemeinderat bleiben mir keine Zeit, mich zusätzlich noch gesundheitspolitisch einzusetzen. Unser Einsatz für oder eben gegen den Hausärztemangel leisten wir, indem wir Medizinstudentinnen in der Praxis betreuen und seit über einem Jahr auch zukünftige Hausärztinnen während der Praxisassistenz ausbilden. Studien vom Institut für Hausarztmedizin haben gezeigt, dass sich die zukünftigen Hausärzte und Hausärztinnen oft dort niederlassen, wo sie während ihrer Assistenzzeit eine Praxisassistenz absolviert haben.
Sie haben das Kielefenster zum Thema «Meine Hausärztin» gehört. Auch in der nächsten Zeit können Sie wieder Sendungen vom Kibio auf Radio Beo hören. Wenn Sie diese Sendung nachlesen wollen, können Sie das auf kibio.ch machen. Es sind alle Sendungen aufgeschaltet. Und jetzt zu den nächsten Sendungen. Am nächsten Sonntag, am 25. August, hören Sie den Beo-Gottesdienst aus der katholischen Kirche St. Mauritius in Frutigen. Am Dienstag, am 27. August, ist wie immer am 8. das Kirchenstübli und am 9. das Kirchenfenster zum Thema Freundschaft in anderen Umständen. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
No, I'm not supposed to look at you the way I look at you. No, I'm not supposed to look at you the way I look at you. I wear my shades all day long and I sing it in a folk song too. No, I'm not supposed to wait for you the way I wait for you. I know I'm not supposed to wait for you the way I wait for you. So I pretend I'm on the go, I'd only meant to say hello to you. Then I'll sing la 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 la. I'd like to see you.
not supposed to show. No, you're not supposed to know the truth. You're not supposed to show. No, you're not supposed to know the truth. 'Cause boy, I need your breeze more than I need your keys. I do. And I sing
la 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 la.
Must be the shame. You want it darker.